zur EU, zu Deutschland von Polen? Das frage ich gleich Paul Ciemiak, CDU-Bundestagsabgeordneter, nach den Nachrichten mit Werner Schoninger.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission kommt Nawrocki auf rund 51% der Stimmen. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, erhielt demnach 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird es die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Angriffe auf 4 Militärstützpunkte in Russland als großen Erfolg bezeichnet. Es sei die weitreichendste Operation seines Landes seit Beginn des russischen Angriffskrieges gewesen, sagte Zelensky. Nach Angaben des Geheimdienstes SBU wurde die Aktion 1,5 Jahre lang vorbereitet. Aus Kiew Florian Kellermann.
Die Ukraine habe auf mehreren Militärflugplätzen rund 40 Flugzeuge schwer beschädigt oder zerstört, so der SBU. Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine. Der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer. Die Gouverneure der russischen Bezirke Irkutsk und Murmansk haben Angriffe mit Drohnen zwar bestätigt, dabei seien jedoch keine nennenswerten Schäden entstanden.
Bundeskanzler Merz hat den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in einem Telefonat aufgefordert, mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zuzulassen. Das müsse umgehend geschehen, sagte Merz laut einem Regierungssprecher in Berlin. Zugleich habe der Kanzler Israels Recht betont, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen. Was Netanyahu geantwortet hat, wurde nicht mitgeteilt. Merz hat zuletzt deutliche Kritik an Israel geäußert und davon gesprochen, dass die israelische Armee im Gazastreifen das humanitäre Völkerrecht verletze. Auf einem Firmengelände in Berlin-Marzahn hat es in der Nacht gebrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 150 Einsatzkräften am Brandort, wie sie mitgeteilt hat. 3 Lagerhallen standen in Flammen, außerdem mehrere Lastwagen. Georg Stefan Rousseff, RBB 24.
Kurz nach 21 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein, dass es auf dem Areal eines Palettendienstes in Berlin-Marzahn brennt. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr an, doch Löschwasserprobleme an der Landsberger Allee verhinderten ein noch schnelleres Eingreifen der Rettungskräfte. Über mehrere Kilometer mussten erst mehrere Schlauchstränge verlegt werden, um ausreichend Wasser heranzuführen. Es wurde sogar ein riesiger Löschtanker vom Flughafen BER angefordert. In der Zwischenzeit breitete sich das Feuer auf 3500 Quadratmeter aus. 3 Lagerhallen brannten völlig nieder. Auch zahlreiche Kraftfahrzeuge und eine unbekannte Anzahl an Holzpaletten wurden durch die Flammen vernichtet. Die Löscharbeiten sollen voraussichtlich noch bis zum Vormittag andauern. Angaben zur Schadenshöhe und zur Brandursache machte die Feuerwehr nicht.
Die Amtszeit des abgewählten Potsdamer Oberbürgermeisters Schubert geht heute offiziell zu Ende. Am Vormittag will der Wahlausschuss das Ergebnis der Abstimmung am Sonntag vor einer Woche feststellen. Als nächstes bereiten die Parteien die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters vor. Wann gewählt wird, steht noch nicht fest. Übergangsweise soll der SPD-Politiker Exner die Amtsgeschäfte führen. Beim Bürgerentscheid hatten sich etwa 68% für die Abwahl Schuberts entschieden. Dutzende Personen haben in der Nacht versucht, die Axel Springer Druckerei in Berlin-Spandau zu blockieren. Wie die Polizei dem RBB gesagt hat, gab es mindestens 30 Festnahmen. Den Angaben zufolge hatten die Demonstranten vor, die Tore der Druckerei am Brunsbüttler Damm zu verschließen. Für die Aktion soll die Gruppe Neue Generation verantwortlich sein. Sie ist aus der Klimabewegung Letzte Generation hervorgegangen und hat für diese Woche mehrere Protestaktionen angekündigt. Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft am Abend mit 35:20. Damit verteidigten die Füchse die Tabellenführung. Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Er unterlag dem US-Amerikaner Francis Tiafoe in 3 Sätzen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter, dazu Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 12 und in Marzahn 15 Grad, in Stechlin 10 und in Fürstenwalde 15 Grad. Morgen freundlich und trocken, bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad. Die Zeit 7:05 Uhr. RBB24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A15 Richtung Dreieck Spreewald. Zwischen Cottbus Süd und Cottbus West sind Personen auf der Fahrbahn.
RBB24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Polen steht vor einem Rechtsruck, denn offenbar hat der rechtspopulistische Bewerber Karol Nawrocki die Präsidentschaftswahl gewonnen, wenn auch nur ganz knapp. Der Proeuropäer Rafał Trzaskowski liegt hinten. Das offizielle Endergebnis steht aber noch aus. Was heißt das jetzt für Europa, auch für Deutschland, wenn ein Kandidat der PiS-Partei Präsident wird, von dem viele sagen, er sei noch deutlich EU-kritischer als der bisherige polnische Präsident Duda? Das können wir jetzt mit Paul Ciemiak besprechen, CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Sauerland, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und in Stettin in Polen geboren. Schönen guten Morgen, Herr Ciemiak.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Sie kennen Polen sehr gut. Diese hauchdünne Wahlentscheidung, es sind ja nicht mal 51 gegen gut 49% am Ende offenbar gewesen. Warum ist das Land so gespalten?
Ja, tatsächlich, so einen Wahlkrimi hat es in Polen bei der Präsidentschaftswahl bisher nicht gegeben. Das Land ist gespalten, weil die bisher regierenden Parteien, also die amtierende Koalition als auch die PiS, anders als in der Vergangenheit, in den letzten Jahren nicht mehr vermochten, Kompromisse zu schließen. Und dadurch hat sich eine starke Polarisierung ergeben. Und die polnische Verfassung, die das Amt des Präsidenten sehr stark ausstattet, aber eine Zusammenarbeit ja quasi vorschreibt zwischen Regierung und Präsidenten, das eben vorsieht. Und wenn diese Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist, kommt es zu einer starken Polarisierung.
Und die wird ja jetzt offenbar bleiben oder noch schlimmer werden unter dem neuen Präsidenten, dass sein Rivale, der liberale Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, quasi als deutschen Freund galt. Hat ihm das eher geschadet?
Ja, das hat ihm geschadet. Das ist ein Narrativ, das von der PiS häufig verwandt wird, dass Politikerinnen und Politiker, die gute Verhältnisse auch zu Deutschland pflegen, denen das unterstellt wird, dass sie von Deutschland gesteuert sind. Wir alle wissen, dass das völliger Quatsch ist, dass Deutschland Einfluss nimmt auf polnische Politikerinnen und Politiker, sondern wir eine gute Zusammenarbeit wollen. Und das brauchen wir auch in der Europäischen Union.
Aber Stichwort gute Zusammenarbeit jetzt mit einem Antieuropäer Nawrocki als Präsident. Gut, es gibt immer noch Donald Tusk als Mitte-Links-Regierungschef, aber Sie haben es ja selber erwähnt, wie schwierig das ist, weil ein Präsident in Polen halt mehr Macht hat als zum Beispiel in Deutschland. Kommen da auf die EU, auf Deutschland eher dunkle Zeiten zu?
Es sind sehr herausfordernde Zeiten. Ich würde jetzt den wahrscheinlich neuen Staatspräsidenten Karol Nawrocki nicht als Anti-Europäer bezeichnen, sondern ein absolut EU-Skeptiker. Aber er fordert auch nicht den Austritt Polens aus der Europäischen Union. Und das ist doch ein großer Unterschied. Und für uns bedeutet das, wir müssen uns noch mehr um die deutsch-polnische Zusammenarbeit kümmern. Denn in Demokratien ist es üblich, dass es unterschiedliche Wahlausgänge gibt. Und meine These war immer, egal wer in Deutschland regiert, egal wer in Polen regiert oder das Staatsoberhaupt stellt, wir arbeiten für die guten deutsch-polnischen Beziehungen, weil es um die Sache geht und nicht abhängig davon, wer regiert. Aber es wird natürlich intensiver und ein Stück mehr Arbeit sein.
Aber wenn Sie davon sprechen, sich zu engagieren für deutsch-polnische Beziehungen, zum Beispiel die Tatsache, dass es wieder Grenzkontrollen gibt Richtung Polen, von Deutschland eingerichtet, das hat niemandem gefallen in Polen, beiden Kandidaten nicht wirklich. Also was wollen Sie denn tun, um die Stimmung besser und nicht schlechter zu machen?
Der gute Austausch auch zwischen Innenminister Dobrindt mit dem polnischen Innenminister ist genau der richtige Weg. Es gab ja beeindruckende Bilder, auch übrigens von Bundeskanzler Merz mit dem polnischen Premierminister auf der Reise in die Ukraine. Eine ganz enge Abstimmung auch im Weimarer Dreieck. Das brauchen wir auf parlamentarischer Ebene übrigens genauso. Und deswegen arbeiten sehr, sehr viele, nicht nur auf deutscher, sondern auch auf polnischer Seite an diesen deutsch-polnischen Beziehungen. Ja, und egal, wer welche Wahl gewinnt, Deutschland und Polen sind fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Deswegen werden wir noch mehr arbeiten müssen.
Aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, Herr Ziemiak, was Sie konkret tun wollen. Denn da ein Bild, dass Politiker zusammen verreisen, in der Ukraine übrigens erstmal bisher gar nicht so viel ausrichten konnten. Aber bleiben wir doch nochmal bei der Frage Grenze. Wird Deutschland da möglicherweise die Kontrollen wieder aufheben, damit eben nicht zurückgeschickt wird, wer aus Polen kommt?
Also Frau Ulrich, als erstes ging es bei den Bildern, die entstanden sind in Kiew, nicht um die Frage, dass dort Regierungschefs miteinander verreisen. Das war ein Bild, was wir vorher nicht hatten. Das war ein starkes Bild für die ganze Welt der Geschlossenheit der europäischen Staatschefs. Und deswegen heißt das, diese Symbole sind übrigens extrem wichtig. Und das heißt ja, enge Abstimmung. Der neue Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit wird seinen Beitrag leisten. Deutsch-polnische Regierungskonsultationen werden stattfinden und wieder intensiviert. All das ist wichtig. Und ich auch für meinen Teil kann sagen, dass wir auch zwischen den Abgeordneten der beiden Parlamente, also zwischen Sejm und dem Deutschen Bundestag, die Arbeit intensivieren werden. Ja, und wir werden auch erleben, dass der Bundespräsident und der Bundeskanzler mit dem neuen polnischen Staatspräsidenten den engen Austausch suchen werden.
Wann könnte es dann nächste Regierungskonsultationen geben oder gerade oder noch größer von den Parlamenten?
Ein Datum steht noch nicht fest, aber ich habe in den Aussagen auch von Friedrich Merz, den Aussagen von Friedrich Merz entnommen, dass das sehr, sehr zeitig stattfinden wird. Ja, und wenn es am Ende auch eine deutsch-polnische parlamentarische Versammlung gäbe, wie wir sie zwischen Deutschland und Frankreich haben, das wäre wirklich ein Fortschritt, weil das wäre ganz unabhängig von Regierung und Präsident.
Das sagt Paul Ziemiak, CDU-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Danke Ihnen, Herr Ziemiak.
Ich danke Ihnen. Da wir sehen ja, Frau Ulrich.
Danke Ihnen. Jetzt kann ich gar nicht antworten so schnell auf Polnisch. Tut mir leid. Aber wie unser Korrespondent in Warschau die Lage in Polen einschätzt nach diesem Wahlkrimi, das können Sie auch ausführlich nochmal hören. 7.45 Uhr, Viertel vor acht.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Und neben Polen ist auch eben die schon angesprochene Ukraine und auch Russland ganz wichtig heute. In Istanbul soll es ja direkte Gespräche geben am Mittag. Beide Länder haben angekündigt, dass sie Vertreter in die Türkei schicken wollen. Beim letzten Treffen dieser Art ist man nicht näher gekommen. CDU-Außenminister Johann Wadephul hat trotzdem am Abend im ZDF gesagt, die Gespräche könnten der Auftakt zu einem Wendepunkt im Krieg werden. Und wenn nicht, dann drohen weitere Sanktionen. Die seien schon in Planung, sagt der deutsche Außenminister, und zwar im Energiebereich.
Das heißt, der Ölpreisdeckel soll gesenkt werden. Das führt dazu, dass das Öl billiger wird. Und Russland finanziert sich durch Ölverkäufe. Das wird die russische Wirtschaft, den Staatshaushalt schwer treffen. Wir werden auch sicherlich den Gasbereich mit einbeziehen. Deutschland hat keine Probleme damit, dass Nord Stream 1 und 2 auch berührt sein werden. Im Gegenteil, das unterstreicht unsere Glaubwürdigkeit. Das werden wir fortsetzen. Ich werde den amerikanischen Senator Lindsey Graham treffen in Berlin, der ja ein großes Sanktionspaket auch von Sekundärsanktionen, die gerade eben auch erwähnt worden sind, geschnürt hat. Und ich gehe auch nach meinen Gesprächen mit Marco Rubio davon aus, dass dieses Paket auch in der nächsten Woche im amerikanischen Senat beraten wird und erste Schritte zur Umsetzung kommen. Das heißt, es wird konkret. Und Russland muss jetzt auch wissen, der Wendepunkt kann da sein, aber Russland muss an den Verhandlungstisch kommen.
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul. 13 Minuten nach sieben. Die Feuerwehr in Berlin hat eine quasi schlaflose Nacht hinter sich. Gestern Abend ist in Berlin-Marzahn in der Nähe der Landsberger Allee ein Großbrand in einem Gewerbegebiet ausgebrochen. Die Flammen sollen so hoch gewesen sein, dass sie bis ins Umland zu sehen gewesen sind. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei mir im Studio ist jetzt unser RBB 24 Inforadio-Redakteur Hans Gerbuth. Hans, wie sieht's da aktuell bei dem Brand aus? Du hast dich ja ein bisschen informieren können.
Genau, nach den Informationen, die wir von der Feuerwehr bekommen haben, brennt es zwar noch auf dem Firmengelände, aber das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle. Das ist auch eine gute Nachricht für alle Pendler im Berliner Berufsverkehr, denn die Vollsperrung der Landsberger Allee Höhe Rienstraße ist inzwischen wieder aufgehoben. Man kommt also durch. Nur der Pyramidenring selbst, also da, wo es brennt, der ist noch gesperrt.
Trotzdem, es soll großen Schaden gegeben haben in der Nacht.
Ja, also für die Firma oder die Firmen, so genau wissen wir das noch gar nicht, wird der Schaden wirklich immens sein. Es hat zeitweise auf 3500 Quadratmetern gebrannt. Drei Lagerhallen sollen in Flammen gestanden haben. Gestern immer wieder sollen Explosionen zu hören gewesen sein, mutmaßlich von Gasbehältern. Dazu stand das betroffene Gelände wohl voller Palettenstapel, sodass das Feuer ordentlich Futter hatte und dann auch auf mehrere LKW übergegriffen haben soll. Eine genaue Übersicht über den Schaden wird man wohl erst bekommen, wenn das Feuer vollständig gelöscht wurde. Das kann laut Feuerwehr noch bis zum Mittag dauern.
Und die Brandursache, ist da was bekannt?
Da ist was bekannt, noch nicht bestätigt, aber die Polizei hat uns gesagt, dass Brandstiftung nicht ausgeschlossen ist. Dazu passt, dass mehrere Zeitungen berichten, dass wohl während der Löscharbeiten gestern am späten Abend noch ein junger Mann festgenommen wurde. Zivilfahnder hatten den wohl verfolgt, waren an dem dran. Ob das aber wirklich mit dem Brand zu tun hat, das ist noch unklar. Die Polizei bestätigt da nichts.
Da werden wir also weiter recherchieren. Der aktuelle Stand zum Brand in Berlin-Marzahn in der Nacht. RBB 24 Inforadio Redakteur Hans Gerbot.
RBB 24 Inforadio Sport.
Viertel nach sieben ist es. Tja, dieser Verein Paris Saint-Germain, der hat sich den sehnsüchtigen Traum erfüllt. Vom ersten Triumph in der Fußball Champions League am Samstag. Und wie? Die Franzosen haben das Finale in München gegen Inter Mailand gewonnen. 5:0. Klare Sache also, Lars Becker. Selten war doch ein Finale in der Champions League so einseitig, oder?
5 Tore Differenz, das gab's noch nie. Der höchste Sieg in der Endspielgeschichte. Paris war so brutal überlegen in allen Belangen über die komplette Spielzeit. Die hatten Inter von Beginn an sozusagen im Würgegriff, haben ihnen keine Luft gelassen, haben sich auf den Gegner gestürzt, Druck ausgeübt, gepresst, alle Wege zugestellt, Inter zu Fehlern gezwungen, eingeschnürt, überrollt. Ich weiß nicht, was für Begriffe ich noch nehmen soll. Und wunderschöne Tore erzielt. 1-0 herrlich rauskombiniert. 2-0 Konter von der eigenen Grundlinie ausgehend. Da war die Partie nach 20 Minuten eigentlich schon erledigt. Dann 3 Steckpässe in die Tiefe. 5-0 am Ende. Nie nachgelassen. Bis zum Abpfiff immer weitergemacht. Gierig, aggressiv geblieben. Das war wirklich eine großartige Vorstellung. Hat Maßstäbe gesetzt.
Hätte wahrscheinlich Bayern auch nichts geschafft dagegen. Aber warum hat Inter da gar nichts entgegensetzen können?
Ja, im Inter im wahrsten Sinne des Wortes hat alt ausgesehen. Ja, die erfahrene Mannschaft um die Abwehr-Oldies Acerbi und Bastoni ist von dieser jungen, hungrigen, hochtalentierten PSG-Mannschaft quasi aufgefressen worden. Das war ein ungleiches Duell, alt gegen jung. Die haben keine Mittel gehabt in Tempo, Spielfreude, Dynamik, Wucht, komplett unterlegen. Das waren Welten, das war tatsächlich ein Klassenunterschied. Es ist natürlich trotzdem verblüffend nach diesen atemberaubenden, epischen Halbfinalduellen gegen Barcelona. Von der Energie war nichts zu sehen, keine Kraft, kein Herz, keine Resilienz, das war alles weg und man konnte in den Gesichtern der Spieler sehen, wie schockiert und verzweifelt sie gewesen sind. Das war eine einzige Demütigung und ein furchtbarer Abend für Inter.
Nun hat aber auch Paris viele erfolglose Anläufe für die Champions League genommen. Geklappt hat es erst, nachdem die Superstars nicht mehr dabei sind. Warum?
Paris hat triumphiert, weil die Superstars nicht mehr da gewesen sind. Und das ist das Verdienst, das Meisterwerk von Trainer Luis Enrique. Er ist der Hauptverantwortliche. Wir werden stärker sein, hat Enrique vor einem Jahr gesagt, als mit Mbappé der letzte dieser Superstars den Verein verlassen hatte. Er ist dafür belächelt worden, aber es war die Grundlage. Enrique hat natürlich weiter mit vielen Millionen aus Katar eine Mannschaft aufgebaut, bei der alle Räder ineinander greifen. Alle arbeiten auch endlich defensiv mit, selbst ein Ousmane Dembélé. Das Team ist so flexibel, so vielseitig. Ein Beispiel, Hakimi, aus Dortmunder Zeiten bekannt, Rechtsverteidiger, steht bei seinem 1-0 zentral vorne drin als Rechtsverteidiger am 5-Meter-Raum und schließt da ab. Dann so viel Talent, Désiré Doué, der Doppeltorschütze, 20 Jahre alt. Also wirklich Chapeau. Es bleibt ein Makel, die Clubbesitzer aus Katar, 2,3 Milliarden Euro seit 2011 in den Club gepumpt, Sportwashing vom Feinsten eingetütet vom damaligen französischen Präsidenten Sarkozy. Mehr dazu in einer Stunde. Ich würde lieber noch weiter über Luis Enrique sprechen.
Über Luis Enrique und auch seine 2019 gestorbene Tochter.
Ja, vor 10 Jahren, 2015, hat Enrique mit Barca die Champions League gewonnen in Berlin gegen Juventus Turin. Und nach dem Triumph ist er mit seiner Tochter auf dem Rasen rumgetollt. Chana im Barca-Trikot mit Vereinsfahne. 2019 ist sie an Knochenkrebs gestorben. Er hat in der Doku sehr offen über die Zeit den Schmerz gesprochen. Am Samstag hat er sich nach Abpfiff ein Shirt mit seiner Tochter, Bild mit seiner Tochter übergezogen. Und die Fans haben einen Riesenbanner ausgerollt. Darauf dieses Bild von 2015. Enrique und Chana mit Trikot und Vereinsfahne in der Hand inmitten dieses Fußballspektakels, extrem berührend.
Ja, habe ich gesehen, Gänsehautmoment. Die Champions League hat Paris gewonnen nach langem Anlauf.
Werbung.
Kaffee oder Tee? Jeder Mensch ist anders, aber eins steht fest. Bei uns finden Sie die Küchentrends, die in Ihr Leben passen.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Studio finden und Trends erleben. Musterhausküchen.de.
Musterhausküchen.
Zucker. Die WHO empfiehlt maximal 50 Gramm pro Tag. Der Durchschnitt konsumiert rund 83 Gramm. Er liefert Energie. Aber wo liegt das Maß? Wie wir Zucker bewusster genießen? Jetzt in der neuen Apothekenumschau. Gesundheit hat einen Ort in Ihrer Apotheke.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger.
Mit einer Gefahrenmeldung: Leute auf der Fahrbahn auf der A15 Richtung Dreieck Spreewald, und zwar zwischen Cottbus Süd und Cottbus West. Stadtverkehr Berlin auf der A113 stadteinwärts ist zwischen Schönefeld Nord und Tunnel Alt-Glienicke die linke Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Marzahn, der Pyramidenring, ist zwischen Landsberger Allee und Rienstraße in beiden Richtungen gesperrt. Grund ein Feuerwehreinsatz. Und etwa 10 Minuten länger dauert es aktuell auf der B158 stadteinwärts vor Ahrensfelde und in Köpenick auf der Rudolf-Rühl-Allee Richtung S-Bahnhof Wuhlheide. Kommen Sie gut durch.
7.20 Uhr. Angela Ulrich bin ich. Einen schönen guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Das Kopf-an-Kopf-Rennen in Polen. Die Stichwahl ums Präsidentenamt. Sie ist entschieden und es gibt einen Sieger. Zumindest haben die polnischen Medien einen Kandidaten zum Gewinner ausgerufen. Und es ist nicht der Europa-Freund. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission kommt Nawrocki auf rund 51% der Stimmen. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, erhielt demnach 49%. Für das ARD-Studio Warschau, Marta Wilczynski.
Kurz nach Schließung der Wahllokale um 21 Uhr lag der Kandidat der liberal-konservativen Bürgerplattform knapp vorn. Doch schon wenige Stunden später hatte ihn der nationalpopulistische Kandidat Karol Nawrocki überholt. Mit knapp 72% war die Wahlbeteiligung höher als in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Zwei Wochen lang hatten beide Kandidaten um jede einzelne Stimme gekämpft. Dabei galt es, sowohl diejenigen zu überzeugen, die im ersten Wahlgang für einen der anderen 11 Kandidierenden gestimmt haben, als auch diejenigen, die vor zwei Wochen gar nicht zur Wahl gegangen sind.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Angriffe auf Militärstützpunkte tief im russischen Staatsgebiet als brillanten Erfolg bezeichnet. Es sei die weitreichendste Operation seines Landes seit Beginn des russischen Angriffskriegs gewesen, sagte Zelensky am Abend. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes wurden dabei gestern mehr als 40 Flugzeuge zerstört, auch auf einem Luftwaffenstützpunkt in Sibirien. Heute soll es in Istanbul wieder direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe geben. Beim ersten Treffen vor rund zwei Wochen war ein umfangreicher Gefangenenaustausch vereinbart worden. Bundeskanzler Merz hat den israelischen Regierungschef Netanyahu in einem Telefonat aufgefordert, humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu ermöglichen. Wie ein Regierungssprecher in Berlin sagte, hat Merz zugleich das Recht Israels betont, sich gegen die Terrororganisation Hamas zu verteidigen. Aus dem Hauptstadtstudio Jan-Frederik Willems.
Der Bundeskanzler hatte zuletzt seinen Ton gegenüber der israelischen Regierung verschärft. Vergangene Woche meldete Merz unter anderem Zweifel daran an, ob es bei den massiven Militärschlägen Israels noch um die Verteidigung des Landes gehe. Israel hatte wochenlang Hilfsgüter für den Gazastreifen blockiert. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass mittlerweile die gesamte Bevölkerung dort von einer Hungersnot bedroht ist. Seit einer Woche ist die Blockade wieder gelockert. Nahrung und Medikamente kommen aber nur langsam zu den Menschen.
Im US-Bundesstaat Colorado hat ein Mann eine pro-israelische Demonstration angegriffen und mehrere Teilnehmer schwer verletzt. Die Behörden stufen die Tat in der Stadt Boulder als Terrorakt ein. Der Angreifer wurde festgenommen. Die Demonstranten wollten an das Schicksal der israelischen Geiseln im Gazastreifen erinnern, als der Mann mehrere Brandsätze auf sie warf. 6 Personen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. In den USA kommt es in jüngster Zeit vermehrt zu antisemitischen Gewalttaten. Vor etwa einer Woche hatte ein Mann 2 Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington auf offener Straße erschossen. Die Bundeswehr will heute mit mehreren Institutionen darüber beraten, wie das Gesundheitssystem im Verteidigungsfall aufgestellt ist. Zu der Tagung in Berlin eingeladen sind Vertreter und Vertreterinnen des Katastrophenschutzes, von Hilfsorganisationen, der Wissenschaft und der Politik. Das Treffen dient einer ersten Bestandsaufnahme. Konkret geht es unter anderem darum, wie die Zusammenarbeit zwischen dem Militär und zivilen Einrichtungen laufen kann. Außerdem soll sichergestellt werden, dass ausreichend Medikamente und Verbandsmaterial vorhanden wären. 7.25 Uhr, RBB 24, Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Hohenschönhausen und Marzahn Reifenteile auf der Fahrbahn. Die Amtszeit des abgewählten Potsdamer Oberbürgermeisters Schubert geht heute offiziell zu Ende. Am Vormittag will der Wahlausschuss das Ergebnis der Abstimmung am Sonntag vor einer Woche feststellen. Als nächstes bereiten die Parteien die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters vor. Wann gewählt wird, steht noch nicht fest. Übergangsweise soll der SPD-Politiker Exner die Amtsgeschäfte führen. Beim Bürgerentscheid hatten etwa 68% für die Abwahl Schuberts gestimmt. Der Sozialdemokrat stand seit längerem, vor allem bei Stadtverordneten, in der Kritik. Die Fraktionen warfen ihm unter anderem Führungsversagen vor. Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft am Abend mit 35:20. Damit verteidigten die Füchse die Tabellenführung. Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Er unterlag dem US-Amerikaner Francis Tiafoe in 3 Sätzen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter, dazu Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 12 und in Marzahn 15 Grad, in Stechlin 10 und in Fürstenwalde 15 Grad. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad. Die Zeit 7.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio
mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Wie stehen die Chancen für einen Frieden in der Ukraine? Heute kommen immerhin die Kriegsparteien zu einem zweiten Gespräch zusammen in der türkischen Metropole Istanbul. Die ukrainische Position vor dem Treffen ist klar. Präsident Zelensky fordert von Russland eine vollständige Waffenruhe, die Freilassung Gefangener und die Rückkehr entführter Kinder. Die Bedingungen der russischen Seite fasst Korrespondent Björn Blaschke zusammen.
Nach einigem Hin und Her soll nun heute die zweite Runde direkter ukrainisch-russischer Gespräche in Istanbul stattfinden, so wie von Außenminister Sergej Lavrov vergangene Woche in Moskau angeregt. Die russische Seite hat wie vereinbart ein entsprechendes Memorandum ausgearbeitet, in dem unsere Position zu allen Aspekten einer zuverlässigen Überwindung der Ursachen der Krise dargelegt ist. Beschönigend meinte Lavrov mit Krise den Krieg in der Ukraine. Dass dessen Ursachen im Zuge der Verhandlungen in Istanbul überwunden werden sollen, heißt, Kiew solle die Bedingungen erfüllen, die Moskau für ein Kriegsende aufgestellt hat. Kiew strebe in die NATO, was eine Gefahr für Russland darstelle, weshalb die Ukraine diesem Plan abschwören solle. Außerdem solle sie die 4 Regionen, die Moskaus Armee bisher teilweise besetzt hat, komplett als russisches Territorium anerkennen. Und Russland möchte eine pro-russische Führung in der Ukraine, keine pro-westliche, wie die von Präsident Volodymyr Zelensky. Russlands Wladimir Putin sagte kürzlich, worum es ihm gehe. Die Gewährleistung der Sicherheit des russischen Staates, die Wahrung der Interessen unseres Volkes in den Gebieten, von denen wir immer sprechen, wo Menschen leben, die Russisch als ihre Muttersprache und Russland als ihre Heimat betrachten. Putin betont immer, er wolle den Konflikt langfristig beenden, erklärt seine Bedingungen dabei für unumstößlich. Der ukrainische Präsident Zelensky hingegen will zunächst eine bedingungslose Waffenruhe, in deren Verlauf dann ein Weg zum Frieden besprochen werden könne. Eine Waffenruhe lehnte Putin immer ab, mit der Begründung, dass sich die Ukraine in der Zeit wieder bewaffnen und an der Front umformieren könne. Im UN-Sicherheitsrat signalisierte Russland Freitag aber Bereitschaft zu einer Waffenruhe, allerdings nicht zu einer bedingungslosen, wie Botschafter Vassili Nebenzia darlegte. Wir sind grundsätzlich bereit, die Möglichkeit einer Waffenruhe zu prüfen. Sie würde künftig den Weg für eine dauerhafte Lösung der Konfliktursachen ebnen. Wir brauchen zumindest ein Ende der Waffenlieferungen der westlichen Staaten an Kiew und ein Ende der Mobilisierung der Ukraine. Dennoch deuten alle Aussagen darauf hin, dass sie einem solchen Szenario nicht zustimmen können. Es ist tatsächlich schwer vorstellbar, dass die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten den Bedingungen des Kreml für einen Frieden oder auch nur für eine Waffenruhe zustimmen werden. Umgekehrt sieht es derzeit allerdings auch nicht so aus, als würde der Kreml auch nur einen Millimeter von seiner Position abrücken.
Björn Blaschke war das. Voraussetzung aus Russland vor den Friedensgesprächen heute in Istanbul. 7.30 Uhr wird es 7:30. Und auch wenn die Wirtschafts- und Weltlage gerade nicht zum Urlauben einlädt, es ist Tourismusgipfel heute in Berlin. Es gibt laut Umfragen eine merkliche Zurückhaltung in Sachen Urlaub machen, aber das betrifft offenbar nicht Brandenburg. Vor allem nicht den Spreewald und das Seenland oder Spree. Ganz beliebte Reiseziele sind das. Die Corona-Delle ist überwunden, die Gästezahlen steigen. Ellen Russig ist die Vizevorsitzende des Brandenburger Landestourismusverbandes. Schönen guten Morgen, Frau Russig.
Guten Morgen.
Sie sprechen ja auch vor allem für das Seenland Oder Spree, wo so wunderbare Gegenden liegen wie das Schlaubetal, die Märkische Schweiz, das Oderbruch. Wie kriegen Sie das hin, die Leute eben in die Stille Brandenburgs zu locken? Denn Abenteuertourismus ist da ja kaum gefragt.
Also für uns ist es wichtig, dass wir uns auf die Kernthemen in des Brandenburger Tourismus immer wieder konzentrieren. Das ist der Naturtourismus, das wissen wir aus allen Gästebefragungen. Dass Gäste wegen des Naturerlebnisses in unsere Region kommen. Die wollen Radfahren, wollen ordentliche Wanderwege und gute Gastronomie. Und das ist ein Hauptthema, auf das wir uns konzentrieren.
Sie haben ja gerade bei der Grünen Woche eine Auszeichnung bekommen für Birdwatching, also Vogelbeobachten. Ist es auch die besondere Aktion, die es braucht, um Leute anzulocken? Oder ist denen das eigentlich gar nicht so wichtig?
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Tourismus in Brandenburg nur mit Erlebnissen machen können, aber Erlebnissen mit unseren Voraussetzungen, also Erlebnisse in der Natur. Die Gäste brauchen Angebote, sie brauchen genaue Empfehlungen, was sie tun können. Und hier sind wir gut aufgestellt mit unseren Naturparken, mit ganz vielen Anbietern und regionalen Produkten. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass der Tourismus in unseren Regionen vor Ort von Menschen für Menschen gemacht wird. Und wenn man das so im Hinterkopf hat, und immer wieder dran bleibt, konkrete Angebote zu machen, ist das für mich ein guter Weg.
Und was sind konkrete Angebote auch für jüngere Leute? Denn ja, Familien kann ich mir vorstellen, aber sonst vor allen Dingen auch ältere Gäste, die sich für die Natur interessieren, oder kommen da auch so Jugendliche, junge Erwachsene?
Also für uns sind es nicht nur die Älteren, die zu uns kommen. Und insbesondere, wir sind ja auch sehr stark aufgestellt als Brandenburger Region auf dem Tagesausflugsmarkt. Also wir haben ja so ungefähr 50% unserer Wertschöpfung in Brandenburg aus Übernachtungsgästen und 50% aus Tagesbesuchern. Und hier sind es einfach Leute, die raus möchten, die in kurzer Zeit entspannen möchten und dann halt besondere Herausforderungen wollen. Und da ist es einfach die Wanderung auf der Gipfelstürmertour oder die grenzüberschreitende Radtour, wo man vier Brücken erlebt. Also man will immer ein besonderes Erlebnis. Und da ist die Konzentration, es ist schon so, dass zum Beispiel auf dem 66-Seenweg viel mehr jüngere Leute laufen als ältere.
Ja, 66 Seenweg. Ich habe schon einige Etappen gemacht. Ein tolles Schön. Angebot ist das. Kann denn Brandenburg überhaupt noch mehr Gäste verkraften angesichts von Fachkräftemangel in der Gastronomie? Da steht man ja auch teils vor verschlossenen Cafés und.
Ich glaube, das genau ist der Punkt, an dem wir als Region ansetzen müssen. Das ist klassisch Destinationsentwicklung, dass wir einfach in der Region mit ganz vielen Partnern gucken müssen, wie kriegen wir die Probleme gelöst. Wir haben einfach das Fachkräfteproblem. Wir haben immer noch nicht in Brandenburg in der Gastronomie so viele Beschäftigte wie vor Corona, also 2019. In Corona sind ja in vielen Leute in vielen Bereichen weggegangen aus der Gastronomie. Das ist eins unserer größten Probleme. Die Gästeerwartungen steigen an Qualität und Nachhaltigkeit. Und hier muss vor Ort sind solche Initiativen wie zum Beispiel im Fleming die Arbeitgebermarke oder einfach Netzwerke, die man stärkt, um hier Austausch und Erfahrung zu kriegen. Und das ist natürlich eine Sache, die können wir nicht alleine. Die müssen wir mit ganz vielen Partnern wie Arbeitsagenturen, wie Kommunen, aber auch mit der Landespolitik angreifen.
Sie haben davon gesprochen, dass die meisten Natur und Ruhe suchen, aber es gibt auch Orte, zum Beispiel Bad Saro am Scharmützelsee oder auch im Spreewald. Da sind Parkplätze voll, es gibt schon fast Gedränge auf den Rad- und Fußwegen. Kämpfen Sie auch gegen Overtourism, gegen zu viel Tourismus in manchen Gegenden?
Also wir machen ja in Brandenburg ständig Gästebefragungen und wir haben ja zum Beispiel eine Studie gemacht zur Tourismusakzeptanz. Die sagt uns, dass unsere einheimische Bevölkerung sehr gut mit Gästen umgehen kann. Und ich denke, man weiß auch in Brandenburg ganz genau, dass Tourismus auch dazu beiträgt, die Lebensqualität zu erhöhen, dass man in manchen Orten, und wir reden ja jetzt von Tourismusorten wie Rheinsberg, Potsdam, Bad Saro oder auch Lübbenau, aber insbesondere durch Besucherlenkung versuchen wir natürlich auch in die peripheren strukturschwachen Räume Gäste zu kriegen und hier Dinge zu entwickeln, weil hier ist es oft auch ein Standortfaktor, dass man Tourismus und einheimische Bevölkerung gemeinsam denkt und auch immer wieder gemeinsam betrachtet. Natürlich gibt es an solchen Wochenenden die Himmelfahrt und Pfingsten in Lübbenau, volle Parkplätze und in Bad Saro, aber das braucht doch unsere Gastronomie und die Freizeiteinrichtungen. Und die Hotels natürlich auf jeden Fall.
Sagt Ellen Russig, sie ist die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Seenland oder Spree und auch Vizechefin des Brandenburger Landesverbandes. Insgesamt heute ist Tourismusgipfel in Berlin. Frau Russig, danke herzlich.
Dankeschön.
6 Minuten gleich nach 7:30.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Wenn Sie diesen Namen hören, Hasso Plattner, dann wissen Sie, es geht um Geld. Um viel Geld. Der Gründer des Softwareunternehmens SAP und Investor will investieren. Nach Presseberichten soll es um einen Milliardenbetrag in Potsdam gehen und um künstliche Intelligenz. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Was ist da bisher bekannt?
Also genaueres wissen wir natürlich erst am Nachmittag, wenn Plattner die Uni Potsdam und die Landesregierung in Potsdam die Pläne vorstellen. Aber so viel ist schon bekannt. Es geht um Software. Das Babelsberger Hasso-Plattner-Institut der Uni Potsdam, das gehört zu den besten Anbietern von Informatikstudiengängen in Deutschland. Und künftig könnte dieser Standort am Griebnitzsee von SAP-Gründer Hasso-Plattner noch deutlich wachsen. Es gibt in Potsdam den ehemaligen sogenannten Kreml, also den früheren Sitz der SED-Bezirksleitung. Da tagte nach der Wende der Brandenburger Landtag. Und der Standort soll zum neuen Uni-Campus ausgebaut werden. Andere Fakultäten sollen von Griebnitzsee dorthin umziehen, um eben Platz für die wachsende IT-Branche zu machen. Das Geld für diese Investition soll von Hasso Plattner kommen.
Und was treibt Plattner an bei diesem Vorhaben?
Ja, das wissen wir natürlich nicht genau, aber ein Plattner-Institut gibt es nicht nur an der Uni in Potsdam. Ein ähnliches Institut gibt es unter gleichem Namen auch an der Stanford University, also Palo Alto in Kalifornien, südlich von San Francisco. Das Silicon Valley, der Privatuni, dort weht der Wind genau wie anderen Universitäten in den USA kräftig ins Gesicht. Das US-Justizministerium ermittelt nämlich gegen Stanford und andere Unis. Es geht um deren Diversitätsprogramme, mit denen eben benachteiligte Gruppen unter Studenten gefördert werden sollen. Und das greift natürlich das Geschäftsmodell dieser Unis an.
Und was hat Potsdam damit zu tun?
Ja, Wissenschaftler aus den USA, die suchen auf dem internationalen Hochschulmarkt neue Chancen. Die könnte Europa bieten. Im konkreten Fall könnte ein wachsender Plattner Campus in Potsdam, also Forschende aus den USA, nach Potsdam locken. Die Krise der USA könnte im IT-Sektor so zur Chance für Europa und insbesondere für Deutschland werden. Also Plattner gehört zu jenen, die Europas größtes Softwareunternehmen SAP gegründet haben und erscheint überzeugt, dass ein Investment in Potsdam dafür eine richtige und vor allem eine sehr zügige Entscheidung ist.
Na, da sind wir gespannt. Werden am Nachmittag mehr erfahren, wenn Hasso Plattner das Projekt vorstellt. Johannes Frevel war das schon mal mit einem Ausblick. Und den habe ich auch in Sachen Wetter für Sie. Es ist nämlich ziemlich warm schon wieder. Zweistellige Temperaturen, 12 bis 16 Grad. Um die 25 sind drin insgesamt. Und wir haben einen Wechsel Sonne und Wolken, vielleicht auch ein paar Tropfen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland. Baustellenstau zwischen Großkreuz und Leest 10 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin. Rund 10 bis 15 Minuten länger dauert es aktuell auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm, auf der B158 stadteinwärts vor Arretsfelde, in Wilhelmstadt, auf der Heerstraße stadteinwärts, in Westend auf dem Fürstenbrunner Weg Richtung Königin Elisabeth Straße, in Köpenick stockt es auf der Rudolf-Rühl-Allee in beiden Richtungen und in Marzahn auf der Landsberger Allee stadteinwärts in Höhe der Märkischen Allee. Und Marzahn, der Pyramidenring, ist zwischen Landsberger Allee und Rienstraße in beiden Richtungen gesperrt. Grund ein Feuerwehreinsatz. Und aktuell ist zur S-Bahn auf den Linien S1, 2, 25 und 26 müssen Sie wegen einer Zugstörung mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Unser Programm auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
7.40 Uhr wird es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Angela Ulrich bin ich. Einen schönen guten Morgen. Polen hat einen neuen Staatspräsidenten gewählt und anders als erst gedacht kennen wir doch heute früh schon den Sieger. Der rechtspopulistische Kandidat hat das Rennen gemacht. Der Pro-Europäer ist unterlegen, wenn auch ganz knapp. Die Nachrichten hat Werner Schoninger.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission kommt Nawrocki auf rund 51% der Stimmen. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, erhielt demnach 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird es die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Ihr steht auch der bisherige Präsident Duda nahe. Der CDU-Außenpolitiker Ciemiak hat mit Blick auf das Stichwahlergebnis betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Es gehe um die Sache, das dürfe nicht davon abhängen, wer jeweils regiert, sagte Ciemiak im rbb24-Inforadio.
Und das heißt ja, enge Abstimmung. Der neue Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit wird seinen Beitrag leisten. Deutsch-polnische Regierungskonsultationen werden stattfinden und wieder intensiviert. All das ist wichtig. Und wenn es am Ende auch eine deutsch-polnische parlamentarische Versammlung gäbe, wie wir sie zwischen Deutschland und Frankreich haben, das wäre wirklich ein Fortschritt, weil das wäre ganz unabhängig von Regierung und Präsident.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Paul Ciemiak, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. 7.42 Uhr, RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10, dem südlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Niederlehme und Königs Wusterhausen Reifenteile auf allen Spuren. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Angriffe auf Militärstützpunkte tief im russischen Staatsgebiet als brillanten Erfolg bezeichnet. Es sei die weitreichendste Operation seines Landes seit Beginn des russischen Angriffskriegs gewesen, sagte Zelensky am Abend. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes wurden dabei gestern mehr als 40 Flugzeuge zerstört, auch auf einem Luftwaffenstützpunkt in Sibirien. Heute soll es in Istanbul wieder direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe geben. Beim ersten Treffen vor rund 2 Wochen war ein umfangreicher Gefangenenaustausch vereinbart worden. Bundeskanzler Merz hat den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in einem Telefonat aufgefordert, mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zuzulassen. Das müsse umgehend geschehen, sagte Merz laut einem Regierungssprecher in Berlin. Zugleich habe der Kanzler Israels Recht betont, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen. Was Netanyahu geantwortet hat, wurde nicht mitgeteilt. Merz hat zuletzt deutliche Kritik an Israel geäußert und davon gesprochen, dass die israelische Armee im Gazastreifen das humanitäre Völkerrecht verletze. Die Bundeswehr will heute mit mehreren Institutionen darüber beraten, wie das Gesundheitssystem im Verteidigungsfall aufgestellt ist. Zu der Tagung in Berlin eingeladen sind Vertreter und Vertreterinnen des Katastrophenschutzes, von Hilfsorganisationen, der Wissenschaft und der Politik. Aus dem Hauptstadtstudio Christina Nagel.
Wer entscheidet dann, wer wo wie behandelt wird? Wie laufen Absprachen zwischen dem zivilen, föderal aufgestellten System und dem Militär? Wie lässt sich sicherstellen, dass der Rettungsdienst funktioniert, dass genügend Medikamente, Verbandsmaterial und Blutkonserven vorhanden sind und Ärztinnen und Ärzte, die mit Kriegsverletzungen umgehen können? Es geht um eine Bestandsaufnahme. darum herauszufinden, was noch getan werden muss, um im Verteidigungsfall die Gesundheitsversorgung für möglichst viele möglichst lange aufrechterhalten zu können. Um einen Plan also, von dem man hofft, dass er nie gebraucht wird.
Auf einem Firmengelände in Berlin-Marzahn hat es in der Nacht gebrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 150 Einsatzkräften in der Landsberger Allee am Brandort, wie sie mitgeteilt hat. Drei Lagerhallen standen in Flammen, außerdem mehrere Lastwagen. Zeitweise brannte es auf einer Fläche von rund 3500 Quadratmetern. Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich bis zum Mittag dauern. Zu Beginn des Einsatzes hatte die Feuerwehr nicht genug Löschwasser. Das musste über kilometerlange Schläuche zur Einsatzstelle gepumpt werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft am Abend mit 35:20. Damit verteidigten die Füchse die Tabellenführung. Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Er unterlag dem US-Amerikaner Francis Tiafoe in 3 Sätzen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter, dazu Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 14 und in Buch 15 Grad, in Wittstock-Dosse 10 und in Rüdersdorf 16. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad morgen. Die Zeit 7:46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Das war ein Wahlkrimi. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis heute früh. Um kurz nach 5 dann die Eilmeldung am Morgen. Der rechtspopulistische Kandidat Karol Nawrocki hat die Stichwahl ums Präsidentenamt in Polen gewonnen. Der pro-europäer und liberale Oberbürgermeister von Warschau, Rafał Trzaskowski, hat verloren. Wenn auch alles nur ganz, ganz knapp. Nicht mal 51 zu gut 49%, aber gewonnen ist gewonnen. Darüber habe ich mit Martin Adam gesprochen, unserem Korrespondenten in Warschau. Was denn der Sieg Nawrockis für den liberalen proeuropäischen Regierungschef Donald Tusk in Polen heißt?
Ja, das heißt vor allem, dass es hier innenpolitisch und dann auch außenpolitisch mittelfristig einfach sehr, sehr schwierig bleibt, wenn nicht sogar noch schwieriger wird. Denn viele Beobachterinnen und Beobachter gehen davon aus, dass Karol Nawrocki eher radikaler sein wird als der jetzt amtierende Präsident Andrzej Duda. Und Duda hatte ja schon exzessiv von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht und eben gerade zentrale Reformvorhaben der Regierung um Donald Tusk blockiert. Da geht es dann vor allem darum, zum Beispiel die Gerichte zu reformieren, wo die PiS ja in 8 Jahren ihrer Regierungszeit tatsächlich durchgegriffen hat, viel Personal ausgetauscht hat, an vielen Stellen die Regeln verändert hat, an vielen Stellen auch tatsächlich rechtswidrig. Aber um das aufzuarbeiten, müsste man das Rechtssystem verändern. Also man muss sich vor Augen halten, das Verfassungsgericht beispielsweise, wichtige Kammern am obersten Gericht auch, sind nach wie vor gewissermaßen in PiS-Hand, also besetzt mit sogenannten Neo-Richtern, die von der PiS eingesetzt wurden. Und da kann man natürlich nicht einfach rangehen, ohne gewissermaßen selbst den nächsten Putsch anzuzetteln und Recht zu brechen. Um das legal per Gesetz machen zu können, braucht man die Unterschrift des Präsidenten. Und Karol Nawrocki hat sehr klar gemacht, dass er an dieser Stelle zur PiS hält und das nicht mitmachen wird. Mhm. Und damit muss man sagen, steht jetzt auch zur Debatte, ob die Regierung von Donald Tusk überhaupt bis zur nächsten Parlamentswahl 2027 durchhält oder ob sie nicht vorher in die Knie geht und es dann vorgezogene Neuwahlen geben könnte.
Im Moment hat Polen ja eben auch den Ratsvorsitz der EU inne. Du hast jetzt mehr über Innenpolitik gesprochen. Die EU, worauf muss die sich vergegenwärtigen mit einem Präsidenten Nawrocki?
Na, ich denke, in den ersten Momenten bedeutet das erstmal gar nicht so einen grundsätzlichen Wandel für die EU oder Wechsel für die EU, auch für Deutschland als direkten Nachbarn nicht, denn die Regierung ist ja erstmal noch da. Und die Außenpolitik wird ja von der Regierung gemacht. Und da ist Donald Tusk und auch sein Team, sein Kabinett, sind auf einer ganz klar proeuropäischen Linie unterwegs, was nicht heißt, das haben wir auch gesehen, gerade im Kontext von Migrationspolitik, was nicht heißt, dass es da nicht auch Konfliktthemen gibt. Aber dieses grundsätzliche Verständnis, was auch ein großer Unterschied ist eben zur Politik der Peace, dieses grundsätzliche Verständnis von konstruktiver Zusammenarbeit in der Europäischen Union, dass die Europäische Union Polen braucht, um zu funktionieren, aber Polen auch die Europäische Union braucht, um zu funktionieren, das ist da gegeben. Mittelfristig muss man sagen, dass Karol Nawrocki hier im Präsidentenpalast es der Regierung sehr schwer machen wird, damit die Chancen für die Peace 2027 oder vorher wiedergewählt zu werden, wieder an die Macht zu kommen und dann auch Außenpolitik zu gestalten, dass die natürlich deutlich besser sind jetzt.
Martin Adam war das aus Warschau. Bei der Stichwahl ums Präsidentenamt in Polen hat der rechtspopulistische Kandidat Karol Nawrocki gewonnen. 8:11 jetzt und wir schauen nach New York, denn dort wählt die UN-Vollversammlung heute eine neue Präsidentin. Die einzige Kandidatin bei der Wahl, die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Mit rüden Methoden ist sie auf diesen Wahlstuhl gekommen. Was die Grünen-Politikerin mit ihrem neuen Amt vorhat und wie sie bei den Vereinten Nationen ankommt, fasst unser Korrespondent Martin Ganselmeier zusammen.
Normalerweise erfolgt die Wahl des Präsidenten der UN-Vollversammlung unspektakulär per Akklamation. Die UN-Botschafter der 193 Mitgliedstaaten applaudieren höflich. Der aktuelle Amtsinhaber gratuliert und freut sich, dass ein Nachfolger gefunden wurde, der den Job ab September für ein Jahr übernimmt. Denn obwohl es um das protokollarisch höchste Amt der Vereinten Nationen geht, besteht die Aufgabe vor allem in der Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Vollversammlung. Also darauf achten, dass die Redezeiten eingehalten werden, dass auch die kleineren Länder zu Wort kommen und unfreundliche Zwischenrufe geahndet werden. Annalena Baerbock hat jedoch schon bei ihrer Vorstellung Mitte Mai klargemacht, dass sie das Amt nicht nur zeremoniell als Sitzungspräsidentin ausüben will.
In ihrem 80. Jahr stehen die Vereinten Nationen vor existenziellen Herausforderungen. Dennoch bin ich überzeugt, dies ist kein Moment der Verzweiflung.
A moment for despair.
Baerbock will die aktuelle Krise der Vereinten Nationen als Chance begreifen. US-Präsident Donald Trump fährt die Beiträge der USA für die UN deutlich zurück. Die Vereinten Nationen stehen unter finanziellem und politischem Druck. Baerbock will diese Herausforderung nutzen, um die oft schwerfälligen Abläufe der UN zu reformieren.
Reducing duplications. Increasing efficiency.
Doppelstrukturen abzubauen, die Effizienz und die Transparenz der UN zu verbessern, das ist harte Arbeit, aber Arbeit, die wir tun müssen.
But it is work we must do.
Dass Baerbock ihr Amt aktiver als viele ihrer Vorgänger ausüben will, gefällt nicht allen Mitgliedsländern. Bei der Anhörung Mitte Mai kam Kritik aus Serbien und Weißrussland, weil Baerbock als Außenministerin zu polarisierend aufgetreten sei. Scharfe Ablehnung kam vom Vertreter Russlands. Er warf Baerbock eklatante Voreingenommenheit vor, sprach ihr diplomatische Fähigkeiten ab und wiederholte die falsche Behauptung, Baerbock sei stolz auf ihren Großvater, der bei der SS diente. Auch deshalb gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Russland die Wahl Baerbocks heute verzögert und eine geheime Abstimmung beantragt anstelle der üblichen Wahl per Akklamation. Baerbock reicht jedoch eine einfache Mehrheit der anwesenden Mitgliedstaaten und die ist ihr sicher. Bei der Anhörung Mitte Mai lobten mehrere Länder, dass Deutschland eine prominente, bis vor kurzem noch aktive Außenministerin für das Amt zur Verfügung stellt. Dagegen gab es in Berlin Kritik an der Personalie, denn eigentlich war die deutsche Diplomatin Helga Schmidt für das Spitzenamt vorgesehen. Schmidt hatte bereits Vorstellungsgespräche in New York geführt.
Aber jetzt wird's doch Annalena Baerbock. Martin Ganselmeier war das aus New York.
RBB 24 Inforadio Kultur.
7:07 Am Wochenende hat am Senftenberger Theater die Open-Air-Saison begonnen mit der Premiere von Shakespeare in Love. Und zwar im Amphitheater am Senftenberger See. Das Stück beruht auf dem Film mit Joseph Fiennes und Gwyneth Paltrow und katapultiert das Publikum zurück in die Shakespeare-Zeit. Wie, ob das in Senftenberg gelingt? Das weiß unser RBB-Kritiker Oliver Kranz, der ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Morgen, Oliver.
Hallo, guten Morgen.
Der Der Film von 1998, der hat ja gleich 7 Oscars abgeräumt. Kann das auch das Bühnenstück so zünden?
Naja, also da kann man natürlich schwer mithalten, aber ich muss sagen, von diesem Film gibt's viele gute Bühnenadaptionen. Das wird auch immer wieder gespielt. In Senftenberg hat man sich die ausgewählt, die Lee Hall geschrieben hat. Das ist auch die, die am Londoner West End gelaufen ist. Und da steckt schon viel drin. Also wir erleben eine Liebesgeschichte, die gleichzeitig die Entstehungsgeschichte des Stücks Romeo und Julia ist. Zudem ist das Ganze angereichert mit historischen Details, sodass die Geschichte also wirklich so wirkt, als wäre sie Shakespeares Biografie. Die Handlung, die beginnt, als er allein in London lebt. Er hat mehreren Theaterdirektoren neue Stücke versprochen. Es will ihm aber partout nichts einfallen. Da lernt er dann Viola kennen. Das ist eine junge Frau aus reicher Familie. Die hat sich aber als Mann verkleidet, weil sie auf die Bühne möchte. Zu dieser Zeit war der Schauspielerberuf in England ja vor allem Männern vorbehalten. Und im Stück kommt es deswegen immer wieder zum Rollentausch. Also Männer spielen Frauen, Frauen spielen Männer. Und das wird in Senftenberg auf die Spitze getrieben, denn die Regisseurin Elina Finkel, die hat nicht nur die Rollen Cross-Gender besetzt, bei denen es vorgeschrieben ist, sondern auch noch ein paar andere.
Heißt, ein ziemlich großer Spaß?
Das ist ein großer Spaß, wobei ich sagen muss, dass in der Inszenierung vor allem auf Haut-drauf-Komik gesetzt wird. Das ist alles ziemlich schrill und laut, wodurch einiges, was den Film so erfolgreich gemacht hat, unter den Tisch fällt. Man muss ja sagen, die Geschichte ist nicht nur witzig, es geht ja um eine Liebe, die zum Scheitern verurteilt ist, weil der Standesunterschied zwischen dem armen Dichter und der Tochter aus reichem Haus einfach zu groß ist. Und diese Tragik, die sollte man schon ernst nehmen.
Und das geschieht in Senftenberg nicht so wirklich?
Zu wenig. Also es fehlen psychologische Nuancen. Es wird einfach drauf losgepoltert. Schon in der ersten Szene, wo Shakespeare in seiner Stube sitzt und ein Sonett schreiben möchte.
Soll ich dich einem Maskenspiel vergleichen? Einem Herbstmorgen, einem Frühlingsnachmittag, man verflucht!
Ein Sonett? Ich dachte ja, ihr schreibt ein Stück.
Marlowe, vor einem Monat sollte ich an Henslowe liefern, aber da kommt nichts.
Also man hört, da wird mit viel Druck gespielt und mit viel Wut, aber eben nur äußerlich. Also Sebastian Zumpe, der den Shakespeare spielt, der schleudert sein Schreibzeug in die Ecke, aber eben nicht als Resultat eines inneren Vorgangs, sondern einfach, um ein gewisses Energielevel zu setzen. Und so geht's dann weiter, immer laut und quirlig, aber ohne echtes Gefühl. Das ist schade, vor allem bei den Liebesszenen.
Ja, kann man sagen. Aber du hast trotzdem gesagt, die Inszenierung macht Spaß.
Na, weil es neben dem Liebespaar eben auch Figuren gibt, wo diese komödiantische, überdrehte Spielweise passt. Zum Beispiel der ewig jammernde Theaterdirektor Henslowe, der scharwenzelt immer so hinter Shakespeare her. Er braucht unbedingt ein erfolgreiches Stück. Matthias Manns, der spielt das ganz wunderbar. Er stellt auch immer wieder die Frage, die der Running Gag der Aufführung ist, nämlich ob in dem Stück, das Shakespeare für ihn schreibt, ein Hund vorkomme. Hunde kämen nämlich beim Publikum so gut an. Elina Finkel lässt in der Inszenierung dann auch wirklich einen Hund auftreten. Keinen echten, aber einen von einem Schauspieler gespielten, mit Pudelmaske auf dem Kopf. Und das ist wirklich komisch, denn der Pudel und Henslowe, die liefern sich einen Boxkampf. Also insgesamt muss ich sagen, es ist kein perfekter, aber ein unterhaltsamer Theaterabend.
Oliver Kranz über Shakespeare in Love in Senftenberg. Das Stück im Amphitheater am Senftenberger See steht den ganzen Sommer auf dem Spielplan, meistens am Wochenende. Ich danke dir, Oliver.
Sehr gern.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Was heißt heute Ostdeutsch? Was Westdeutsch? Für die einen prägende Lebenserfahrung, für die Jüngeren oft nur ein Begriff ohne Gefühl. Wie haben sich Identitäten seit der Wende verändert? Und was bleibt? Wo steht Ostdeutschland 35 Jahre nach der Einheit? Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen morgen um 18 Uhr in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Das Wetter für Brandenburg und Berlin. Heute viel Sonne mit auch vielen Wolken. kann auch ein paar Regentropfen, vor allem im Süden, geben. Aber kein dicker Regen heute in Sicht. Bis 25 Grad maximal. Jetzt haben wir im Moment 14 in Cottbus, genau wie in Schönefeld, 13 in Dahlem und der Eiskeller mit 12 Grad ein bisschen drunter.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und da blinkt es gelb, Werner Schoninger.
Ganz genau, eine Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A10, nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Rastplatz Zietener Luch und Dreieck Havelland sind Leute auf der Fahrbahn nördliche A10. Und auf der südlichen A10 Richtung Dreieck Werder dauert es zwischen Dreieck Spreeau und Königs Wusterhausen etwa 45 Minuten länger. A115, Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanische Allee, Stau an einer Baustelle 10 Minuten plus. Die BA112 ist in Manschnow Richtung Lebus nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin, hier staut es vor allem länger auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm.
8 Uhr wird es. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Angela Ulrich. Polen hat ja gerade den EU-Ratsvorsitz inne, ausgerechnet jetzt, wo bei der Stichwahl ums Präsidentenamt in Warschau der EU-skeptische Kandidat gewonnen hat, wenn auch nur hauchdünn. Damit wird der Mitte-Links-Regierung eine schwere Zeit in Polen bevorstehen. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission kommt Nawrocki auf rund 51% der Stimmen. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, erhielt demnach 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird es die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Ihr steht auch der bisherige Präsident Duda nahe. Der CDU-Außenpolitiker Ciemiak hat mit Blick auf das Stichwahlergebnis betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Es gehe um die Sache, das dürfe nicht davon abhängen, wer jeweils regiert, sagte Ciemiak im RBB 24 Inforadio. Beide Länder seien fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Ciemiak räumte ein, dass die Arbeit an den deutsch-polnischen Beziehungen jetzt noch herausfordernder werde. Um sich eng mit dem Nachbarland abzustimmen, sollten unter anderem die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen intensiviert werden. Die Ukraine und Russland wollen heute erneut über eine Waffenruhe verhandeln. Delegationen beider Länder werden im türkischen Istanbul erwartet. Von dort Benjamin Weber.
Eine bedingungslose Waffenruhe von mindestens 30 Tagen. Das ist laut Präsident Selenskyj die erste Forderung der Ukraine für die erneuten Gespräche mit Russland heute. Anschließend wolle man einen Austausch aller Gefangener, inklusive nach Russland gebrachter ukrainischer Kinder, und direkte Gespräche zur Beendigung des Kriegs zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin. Einer Waffenruhe könne man zustimmen, sagte Russlands UN-Botschafter Nebenzia im UN-Sicherheitsrat, unter der Bedingung, dass die westlichen Verbündeten ihre Waffenlieferungen in die Ukraine einstellten. Die Positionen vor der zweiten Verhandlungsrunde in Istanbul liegen also weit auseinander. Verhandeln werden ab Mittag die gleichen Delegationen wie vor gut zwei Wochen.
Das Bundeskabinett will bei seiner nächsten Sitzung einen Gesetzentwurf zur Asylpolitik verabschieden. Es geht darum, die Prüfverfahren für Menschen aus bestimmten Herkunftsländern zu beschleunigen, wie der Tagesspiegel berichtet. Mit der Neuerung könnte die Bundesregierung selbst festlegen, für wen das gilt. Maßgeblich dafür wäre die EU-Asylverfahrensrichtlinie. Das würde bedeuten, dass der Bundesrat nicht mehr zustimmen muss. Bisher hat der Bundesrat verhindert, dass die Liste